Ihr sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid, ne? Und dann würde ich sagen, machen wir einfach einen krassen Kaltstart hier.
Hier sind alle bereit.
Schön. Also herzlich willkommen, Hilke.
Hi, Elena.
Schön, dass du da bist. Das ist Hilke Jansen. Sie ist Reporterin beim NDR mit dem Schwerpunkt VW. Und in dieser Folge nimmt sie uns mit hinter die Kulissen vom größten Autobauer in Europa. Denn gerade brodelt es bei Volkswagen. Die Gewinne sind eingebrochen und zehntausende Jobs stehen auf dem Spiel. Hilke erzählt uns, wie es bei VW jetzt weitergeht. Und wer in dem Unternehmen eigentlich das Sagen hat. Und ich bin die Neue hier bei 11KM, also eine von zwei neuen Hosts. Ihr hört mich hier im Podcast abwechselnd mit David Krause, den ihr jetzt schon kennt. Und darauf freue ich mich total. Okay, ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Dienstag, der 8. Juli. Und das hier ist meine erste 11KM-Folge. Du bist ja Wirtschaftsredakteurin und du leitest die Redaktion für Landespolitik in Niedersachsen. Das macht dich ja prädestiniert dafür, Volkswagen zu beobachten. Wie hast du das erlebt, als es letztes Jahr im Herbst, im Winter plötzlich hieß, Volkswagen muss eventuell Werke schließen? Zehntausende Mitarbeitende könnten ihren Job verlieren.
Ja, ich habe es tatsächlich gar nicht glauben können. Ich beobachte Volkswagen schon seit mehr als 10 Jahren. Aber dass jemand das formulieren würde, dass das überhaupt denkbar und sagbar ist, dass Volkswagen in Deutschland Werke schließen könnte, das war für mich der absolute Hammer. Und was ich am meisten in Erinnerung behalten habe, war so dieser, ich würde mal sagen, Showdown, den wir dann hier gesehen haben in Hannover kurz vor Weihnachten.
Sie sind laut und sie sind viele. In Salzgitter, in Hannover, an insgesamt 9 deutschen VW-Standorten geht die Belegschaft seit heute auf die Barrikaden, macht mobil gegen die harten Sparpläne des Unternehmens.
Und dann hat Betriebsratschefin Daniela Cavallo immer wieder als rote Linie auch genannt, also bis Weihnachten müssen wir eine Einigung finden. Die Beschäftigten dürfen einfach nicht mit dieser Unsicherheit, was mit ihren Jobs passiert, in die Weihnachtsferien gehen. Diese Tarifrunde lief wirklich über Wochen, war sehr zäh, sehr anstrengend. Man hat sich kaum angenähert. Diese Tarifrunde wurde ja begleitet immer wieder von großen Protesten, auch in Wolfsburg. Zehntausende, die da mit Fahnen und Trillerpfeifen auch vors Werk gezogen sind und demonstriert haben. Und es gipfelte dann das Ganze in dieser Woche vor Weihnachten, in der wir dachten so, jetzt aber wirklich, jetzt müssen sie aber mal 5. Tarifrunde und es ist doch jetzt eigentlich alles durch. Und es war Montag und wir dachten, na gut, also am Dienstag wird es wohl soweit sein. Und ich erinnere mich, die waren in einem Tagungshotel in Hannover und das Wetter war schlecht. Also ich hatte wirklich jeden Tag meine Wollmütze und meine dicken Handschuhe dabei und wirklich meine dicken Skischuhe, also so Winterschuhe mit dicken Socken, weil ich da wirklich stundenlang immer auch in der Kälte und teilweise im Regen stehen musste und immer wieder stündlich sagen musste, naja, eigentlich gibt's immer noch keine Einigung, aber vielleicht passiert heute ja noch was und es könnte ja noch und dann, ach nee, doch nicht. Und ab und zu bekommt man dann von den Pressesprechern schon mal so den vorsichtigen Hinweis, naja, also sieht nicht schlecht aus, könnte heute was werden und dann, ach nee, doch nicht. Und am nächsten Tag das Gleiche. Und es zog sich wirklich von Montag auf Dienstag, auf Mittwoch, auf Donnerstag, auf Freitag. Freitag hätte ich eigentlich frei haben sollen und musste dann wieder reinkommen und stand dann wieder meiner dicken Mütze und meinen Handschuhen. Und dann endlich am Freitag war es dann soweit, da haben sie dann eine Einigung gehabt.
VW schließt trotz der Krise vorerst keines seiner 10 Werke in Deutschland. Allerdings ist die Zukunft der Standorte Osnabrück und Dresden noch nicht geklärt. Das teilte der Konzern nach Abschluss der Tarifgespräche mit der IG Metall mit. Zwar sollen bis 2030 insgesamt 35.000 Stellen abgebaut werden, dies solle aber sozialverträglich geschehen. Es werde keine betriebsbedingten Kündigungen geben, betonte die Gewerkschaft.
Das Absurdeste war dann, dass sie getrennte Pressekonferenzen gemacht haben. Der Betriebsrat und die IG Metall haben in Hannover das Ergebnis präsentiert, das gemeinsame. Und der VW-Vorstand hat zeitgleich in Berlin eine Pressekonferenz gemacht und das Ergebnis vorgestellt und dann sozusagen seine Sicht der Dinge erklärt. Und das hat für mich gezeigt, dass die wirklich auch am Rande ihrer Nerven waren und sich gegenseitig absolut nicht mehr aufs Fell gucken konnten. Aber das ist natürlich auch ein absoluter Affront, dass man dann so ein Ergebnis nach so einem harten Ringen gar nicht mehr gemeinsam vorstellt, sondern jeder machte da sein Ding am Ende.
Und dabei ging es ja richtig um was. Um Arbeitsplätze, um Werke. Und wenn man so will, auch um die Zukunft des Konzerns. Und das ist für ganz Deutschland ja wichtig. Denn immerhin ist VW in Deutschland mit Abstand das Unternehmen mit dem größten Umsatz und mit 130.000 Arbeitsplätzen. Und vor allem für das Bundesland Niedersachsen ist VW ja wichtig. Denn dort stehen die meisten der deutschen VW-Werke. Was steht da deiner Einschätzung nach für Niedersachsen auf dem Spiel?
Volkswagen ist natürlich der mit großem Abstand größte Arbeitgeber hier. 6 Werke insgesamt in Niedersachsen, also damit eben auch ein absolutes Schwergewicht der Wirtschaft und ein absolutes Politikum. Die Identifikation ist natürlich riesengroß. Auch das, glaube ich, eine absolute Besonderheit bei Volkswagen. Es gibt wirklich ganze Generationen von Familien, die bei Volkswagen beschäftigt waren und sind. Und ich glaube auch, dass darum diese Ankündigung, dass Werke geschlossen werden können, das hat so richtig so das Herz der Leute getroffen. So, das kann man doch nicht machen. Das ist ja nicht nur irgendein Arbeitgeber. Das ist ja unsere Familiengeschichte, die da gerade baden geht.
Weil wir sauer sind. So geht man mit uns nicht um.
Jetzt heißt es, wir schließen Werke, wir entlassen eventuell Leute, wir schicken die Kollegen nach Hause, die hier jahrelang mit geblutet haben, Schweiß und Tränen gelassen haben, und die müssen gehen.
Warum stand das überhaupt im Raum, Werke zu schließen und Mitarbeitende zu entlassen?
Man hat einfach gemerkt, die Standorte in Deutschland sind ein Problem, weil sie nämlich viel zu teuer produzieren im Gegensatz zum restlichen europäischen Ausland oder gar zu China. Das heißt, man war noch nicht so weit, dass man in die roten Zahlen gerutscht ist. Aber das Management hat doch ganz klar gesagt, also wenn wir jetzt nicht irgendwann mal anfangen, auch mal den Rotstift anzusetzen, dann rutschen wir ganz schnell in die roten Zahlen, weil wir brauchen das Geld auch für zukünftige Investitionen.
Die finanzielle Lage sei so angespannt, dass Maßnahmen wie Altersteilzeit oder Abfindungen nicht ausreichten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Und wenn wir jetzt so weiterwirtschaften wie bisher, dann wird das einfach nicht funktionieren.
Der Gesamtbetriebsrat kündigte massiven Widerstand gegen die Sparpläne an.
Für Tarifverhandlungen ist das ja jetzt nicht super ungewöhnlich. Du hast aber auch gerade beschrieben, welche besondere Rolle der Betriebsrat in diesem ganzen Tarifkonflikt hatte. Und mich würde interessieren, wie viel Macht hat der Betriebsrat überhaupt bei VW? Und wer hat überhaupt im Konzern letzten Endes das Sagen?
Ich versuche es mal auseinander zu dröseln. Also auf der einen Seite haben wir Großaktionäre. Volkswagen ist ja eine AG, eine Aktiengesellschaft. Und da haben wir einmal den Großaktionär Porsche SE. Achtung, das ist nicht der Sportwagenbauer Porsche. Und dahinter stehen die berühmten Familien Porsche und Pirch. Denen gehört ja der Großteil von VW, mehr als 50%. Dann ist außerdem an VW beteiligt das Land Niedersachsen, also die Politik hängt mit drin mit 20% und das Emirat Katar hat auch noch 17%. Das heißt, die Besonderheit ist eben, dass bei Volkswagen eine Gruppe besonders mächtig und einflussreich ist, der aber VW auf dem Papier natürlich gar nicht gehört, und das ist eben der Betriebsrat. Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall haben einfach einen großen Einfluss im Aufsichtsrat von VW. Die können dort wichtige Entscheidungen blockieren. Also zum Beispiel so eine Entscheidung, wie schließen wir ein Werk? Wird ein Werk ins Ausland verlegt? Da geht halt keine Entscheidung an den Arbeitnehmern, in dem Fall dem Betriebsrat, vorbei. Und das ist einzigartig. In keinem anderen Konzern hat ein Betriebsrat so viel Macht wie bei Volkswagen.
Warum hat VW denn diese besondere Struktur eigentlich?
Das ist tatsächlich historisch gewachsen.
Heute am 26. Mai 1938 steht ein kleiner Ort im Süden des Gaues Osthannover im Blickpunkt ganz Deutschlands.
1938 ist VW gegründet worden.
Nun hat der Führer einen der Volkswagen bestiegen. Er fährt mit dem ersten Wagen durch die jubelnde Menge.
Die Nazis haben damals Gewerkschaften zerschlagen. Und dieses Vermögen, das haben die Nazis eben beschlagnahmt. Und mit diesem Geld dieses VW-Werk aufgebaut.
Der VW-Käfer, jahrzehntelang Symbol deutscher Produktion, ursprünglich auf Hitlers Befehl als Kraft-durch-Freude-Auto entwickelt, wurde aber bis Kriegsende nie in Serie gebaut. Im 1938 erbauten Werk Wolfsburg wurde für den Krieg produziert.
Und nach dem Krieg war das Werk in Wolfsburg dann unter britischer Besatzungsmacht. Und die Briten haben damals entschieden, dieses Werk wird aber nicht sozusagen demontiert oder zerschlagen, sondern soll in deutscher Hand weiter betrieben werden. Das Ziel der Briten war damals einen, so hieß es, demokratisch kontrollierten Industriebetrieb zu haben. Und das ist interessant, das ist sozusagen eine historische Linie, die sich bis heute durchzieht, weil auch am Rande der Tarifeinigung jetzt oder der Tarifverhandlung im Dezember hat Daniela Carvalho, die Betriebsratschefin, sich immer wieder darauf bezogen. Sie hat gesagt, Volkswagen ist auch unser Unternehmen und meint damit eben die Betriebsratsseite, diese Mitbestimmung. Das ist eine, so hat sie es gesagt, historisch gewachsene Verantwortung. Das ist Teil unserer Identität und das finde ich halt spannend. Dieser historische Ursprung, den kann man eben bis heute im Unternehmen nachvollziehen. Und daran zeigt sich auch durchaus das Selbstbewusstsein dieser Betriebsräte, die sagen, so, ihr könnt ja jetzt mal kommen und sagen, was ihr wollt, aber an uns kommt ihr eigentlich nicht vorbei.
Und die nächste Sonderrolle hat ja dann auch das Land Niedersachsen. Warum hat da ja ein Bundesland so großes Mitspracherecht?
Die Wurzeln dafür kann man eben auch in der Vergangenheit suchen und finden, weil eben nach dem Krieg die Briten überlegt haben, was passiert jetzt eigentlich mit Volkswagen? Und die Briten haben entschieden, es soll eben in deutscher staatlicher Hand betrieben werden. Und da kam das Land Niedersachsen ins Spiel. Dem Land Niedersachsen wurde erstmal die Treuhänderschaft übertragen. So hieß das 1949. Dann war lange Zeit, so ein bisschen ungeklärt, wem gehört der Laden jetzt eigentlich? Und das löste sich dann 1960. Da ist nämlich das VW-Gesetz dann in Kraft getreten.
Was regelt denn das VW-Gesetz?
Mit dem VW-Gesetz ist Volkswagen im Prinzip zum ersten Mal eine Aktiengesellschaft geworden.
Die VW-Aktie steht seit Anfang April mit im Vordergrund des Börsengeschehens. 1,5 Millionen Bundesbürger sind seit diesem Zeitpunkt Aktionäre des Volkswagen-Werkes. Durch ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz wurden 60% des Grundkapitals dieses Unternehmens an Bevölkerungskreise mit kleineren Einkommen verkauft. Von diesen neuen Aktionären sind 30% Angestellte und Beamte, 10% Arbeiter, 15% Rentner und 30% Frauen.
Und ganz wichtig war damals, dass das Land und der Bund als Anteilseigner wirklich eingesetzt worden sind. Jeweils 20% der Anteile hatte damals das Land Niedersachsen und der Bund. Und die haben sich damit auch gleichzeitig, ja, ganz klug eigentlich, bestimmte Vorrechte gesichert. Und damit auch den Einfluss der Politik bei Volkswagen damals schon 1960 verankert. Der Bund ist dann tatsächlich wieder ausgestiegen, aber das Land Niedersachsen hält eisern an seinen Anteilen fest, weil es dadurch eben ja großen Einfluss hat bei VW.
Also diese Struktur mit der Macht des Betriebsrats und der Beteiligung Niedersachsens, die ist historisch gewachsen. Welche Auswirkungen hatten das heute noch?
Das konkrete Beispiel: auf der Hauptversammlung hat das Land zum Beispiel ein Vetorecht. Eine sogenannte Sperrminorität kann da sozusagen wichtige Entscheidungen auch blockieren. Und das Gleiche gilt für wichtige Entscheidungen im Aufsichtsrat. Also man kann nicht mal eben bei VW ein Werk schließen oder ins Ausland verlegen oder jetzt 10.000 Leute rausschmeißen, weil dafür im Aufsichtsrat immer eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist. Das ist anders als in anderen Unternehmen. Das heißt, es gibt wichtige Entscheidungen niemals gegen das Land und die Arbeitnehmer gemeinsam. Also die beiden, wenn sie wollen und sich zusammentun, und das tun sie oft, haben immer eine Mehrheit auch im Aufsichtsrat.
Es klingt erstmal, als wäre das sehr kompliziert, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Was mich jetzt erstmal interessieren würde, wie erlebst du das als Journalistin, dass du ja dann auch mit Landespolitikerinnen und Landespolitikern zu tun hast, die da bei VW ein Mitspracherecht haben?
Also ich erlebe hier die Landesregierung als extrem vorsichtig. Das ist wahrscheinlich auch gut nachvollziehbar, weil wirklich jede schiefe oder falsche Aussage auch sofort die Gefahr birgt, dass man hier gegen Aktienrecht verstößt, weil man ja eben Anteilseigner ist von diesem großen Konzern. Ich fand immer interessant, in der Staatskanzlei darf oder durfte bisher nur eine einzige Regierungssprecherin Auskunft über Volkswagen-Themen geben. Alle anderen haben schon immer abgewunken, haben gesagt, nee, also das, dazu sage ich jetzt gar nichts. Und selbst wenn die Regierungssprecherin im Urlaub war, durfte man sie nicht anrufen, außer es ging um VW. Also daran sieht man, die Landesregierung bewegt sich da natürlich so ein bisschen wie auf rohen Eiern, sehr zugeknöpft bei dem Thema. Die dürfen natürlich auch nichts sagen aus ihrer Funktion, die sie dort vertreten im Aufsichtsrat. Also sie sind auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Aber das führt natürlich zu dieser etwas seltsamen Konstellation, dass dann auf Pressekonferenzen eben auch nichts gesagt werden darf.
Das Tagesgespräch bei Phoenix heute mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies. So, also mal ganz kurz am Anfang so ein Strich drunter. Wie schlecht geht's VW wirklich?
Ich glaube, die Frage ist, wie geht's der Industrie in Deutschland und Europa gerade? Wie geht's der Automobilindustrie?
Das hat Olaf Lies damals als Wirtschaftsminister gesagt. Inzwischen ist er Ministerpräsident von Niedersachsen.
Für so einen Ministerpräsidenten ist VW natürlich ein absolutes Schlüsselthema, weil ja diese vielen Menschen in Niedersachsen, die für VW arbeiten, Zehntausende, die sind ja am Ende nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind ja am Ende auch Wählerinnen und Wähler. Darum ist der Ministerpräsident natürlich unbedingt und immer daran interessiert, dass es allen da gut geht, dass alle Werke erhalten bleiben.
Klingt aber auch ein bisschen wie so ein kleiner Interessenkonflikt, der da mitschwingt.
Absolut. Also auch das hat man gesehen jetzt im Dezember, als diese Tarifrunde sich so lange hingezogen hat. Der Ministerpräsident sitzt natürlich absolut zwischen den Stühlen, weil auf der einen Seite ist er ja gewählter Ministerpräsident, der ist dem Wohl des Landes und dem Wohl der Bürger verpflichtet. Und gleichzeitig ist er Mitglied im VW-Aufsichtsrat und ist dann dem Wohl des Unternehmens verpflichtet. Also diese politischen Interessen und die Interessen eines Weltkonzerns, also die passen meistens nicht unter einen Hut.
Ich sehe da immer, wenn ich mit dem ICE in Wolfsburg halte, dieses riesengroße Werk, das ja so ein bisschen aussieht, wie wenn man ein kleines Kind fragen würde, mal eine Fabrik. Es würde wahrscheinlich genauso aussehen, diese braunen Backsteine, dieser große Schornstein, und es ist riesengroß. Kommst du da auch manchmal rein? Kriegst du da manchmal einen Blick hinter die Kulissen?
Wenn es funkelnde Termine gibt, bei denen Volkswagen besonders gut aussehen kann, dann wird man herzlich eingeladen. Zum Beispiel der Geburtstag des VW Golf, der ja seit Ewigkeiten produziert wird im Stammwerk in Wolfsburg. Wenn es darum geht, da gibt es eine Feierstunde und dann darf man mal mit einem ausgesuchten VW-Mitarbeiter, also einer wird dann ausgesucht und wird einem dahingestellt und er sagt dann auch nur lobende Worte über den Golf und über VW. Also dann darf man ein Interview machen. Wenn es aber darum geht, dass ich mal mit Mitarbeitern am Band einfach so sprechen möchte oder ein Interview führen möchte zu einem möglicherweise kritischen Thema, dann muss ich eigentlich kaum noch anrufen, weil ich schon weiß, wie die Antwort ist. Denn die Antwort bei diesen Anfragen ist immer nein. Man kann versuchen, über den Betriebsrat noch Leute zu finden, aber irgendwie eine Möglichkeit eröffnet zu bekommen, dass man im Werk etwas macht, ist nahezu unmöglich. Auch gerade nach Corona war dann immer auch ein bisschen die Ausrede, Werksschutz und Sicherheit und ich weiß nicht was, extrem schwierig. Und ich habe vor einiger Zeit mal einen Film gemacht über den VW-Aufsichtsrat, weil ich versucht habe, im Fernsehen zu erklären, ungefähr, wer sitzt da drin, was machen die eigentlich, wie funktioniert das Ganze. Und es war mir ja schon völlig klar, dass ich nicht da mit den beteiligten Menschen irgendwie drehen kann oder mit denen ein Interview bekomme. Aber ich habe dann einen Sprecher bei VW angerufen und habe gefragt, ist es möglich, in dem Raum zu drehen, in dem die sich treffen? Also kann ich mit der Kamera mal einmal Bilder einfangen, einfach von einem Sitzungsraum, und den muss man sich ja wahrscheinlich völlig unspektakulär vorstellen. Das ist ein Raum mit einem Tisch und einer Menge Stühlen, und kann ich da einfach mal zeigen, so, das ist der Raum, wo die sich theoretisch treffen? Und da war die Antwort, haha, nein. Also völlig klar, die Tür ist da leider sehr verschlossen.
Das heißt, du musst über die VW-Mitarbeitenden gehen.
Ja, ich mache das ja zum Glück schon lange genug, aber diese Frage Recherche und wie kommt man in Informationen bei Volkswagen ist nicht ganz so leicht. Ich habe jetzt inzwischen 4 Vorstandsvorsitzende kommen und gehen sehen und ich glaube, eine Armada an Pressesprecherinnen und Pressesprechern hatte mit vielen Leuten zu tun, auch Betriebsräte, und da im Laufe der Zeit schafft man es dann schon, denke ich zumindest, Vertrauen zu bilden. Und dann kann man doch nochmal Leute anrufen, sag mal, was läuft da bei euch? Oder du kennst ja den Konzern noch von früher, kannst du mir mal das und das einschätzen? Das funktioniert ganz gut. Ansonsten ist das manchmal kompliziert und Volkswagen ist sehr wortkarg auch. Man kriegt vielleicht mal eine Einschätzung, aber oft ist es dann auch nur ein magerer Zweizeiler.
Also du hast ja gerade schon erzählt, dass es total schwer ist, mit den Mitarbeitenden, mit der Politik, die bei Volkswagen eine Rolle spielt, ins Gespräch zu kommen. Wie war denn die Kommunikation da rund um diesen Tarifstreit, der ja einfach auch super wichtig ist für die vielen Beschäftigten?
Das war wieder mal total interessant, weil es begann ja alles im September damit, dass die Betriebsratsvorsitzende vor die Mikrofone getreten ist und gesagt hat, Achtung, Achtung, der Vorstand will hier übrigens mindestens 2 Werke in Deutschland schließen, und hat damit eine Riesendebatte losgetreten und einen Aufruhr, ohne dass der Vorstand von Volkswagen jemals ein Wort dazu gesagt hat. Und das war wahnsinnig interessant, weil auf Nachfrage das auch keiner dementiert hat bei VW und es dann hieß, ja, wir haben ja auch einen großen Kostendruck. Aber es gibt keine Szene, in der irgendwann mal irgendein Vorstand vor die Mikrofone getreten ist und gesagt hat, wir haben übrigens vor, in Deutschland Werke zu schließen.
Vom Konzern bisher keine Zugeständnisse und heute kein Wort.
Das zeigt doch, die ganze Kommunikation wurde auch dem Betriebsrat überlassen an der Stelle. Die hatten die komplette Deutungshoheit über das Thema, waren immer diejenigen, die ganz vorne waren, die immer bereit waren für Interviews. Und das Land war immer sehr vorsichtig. Und vom Vorstand hat man im Prinzip in dieser ganzen Debatte gar kein Wort gehört. Auch in der Tarifverhandlung selber gab es einen sozusagen Personalchef der Marke, der gänzlich unbekannt war, der immer so 3 auswendig gelernte Sätze in die Kameras gesprochen hat. Nachfragen waren nicht erlaubt. Und ja, das hat für mich auch gezeigt, das Unternehmen lässt es laufen an der Stelle und lässt diesen Konflikt komplett über den Betriebsrat austragen. Das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit gewesen.
Und wie hat das Land Niedersachsen kommuniziert?
Ja, das war interessant, weil natürlich der Ministerpräsident sich an irgendeiner Stelle mal äußern musste. Der Druck war einfach zu groß.
Volkswagen muss deswegen darum kämpfen, seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und seine Stellung im Automobilmarkt zu behaupten.
Und Stefan Weil hat es wirklich geschafft, da immer eine diplomatische Formulierung zu finden, weil er gesagt hat, ja, Volkswagen muss wettbewerbsfähig bleiben.
Das ist Grundlage sowohl für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens wie für sichere Arbeitsplätze.
Und gleichzeitig darf die Schließung von Werken nur die allerletzte Lösung sein.
Die Stellschrauben, die zur Verfügung stehen, gehen weit über die Reizworte Standortschließung und Kündigungen hinaus.
Er hat sich da sehr gut durchlaviert, weil er am Ende eigentlich nichts gesagt hat und sich nicht wirklich auf eine Seite geschlagen hat und wenn, dann nur vorsichtig auf die Arbeitnehmerseite. Aber er hat auch nicht gesagt, Werksschließung, das kommt aber mit mir hier gar nicht in die Tüte, sondern er hat schon sehr diplomatisch und vorsichtig agiert und auch äußerst ungern Interviews gegeben.
Dem VW-Management muss ja eigentlich klar gewesen sein, dass wenn es um Werksschließung und dann auch noch ausgerechnet in Niedersachsen geht, dass es dann zu einem riesigen Aufruhr kommen würde. Was glaubst du, warum die ausgerechnet ihre Sparmaßnahmen auch damit ansetzen?
Also auf jeden Fall war das ein absoluter Tabubruch. Und genau wie du sagst, sie hätten es eigentlich vorher wissen müssen, dass sie damit eigentlich nicht durchkommen. Ich glaube persönlich, der Vorstand wollte an der Stelle wirklich mit dem Kopf durch die Wand. Die wollten da wirklich mal die Dringlichkeit zeigen. Der VW-Markenchef Thomas Schäfer hatte im Vorfeld, so ein paar Monate vorher, schon immer mal so Formulierungen fallen lassen wie der Dachstuhl brennt bei Volkswagen. Darum, so ist zumindest mein Eindruck, haben die irgendwann wirklich diesen Alarmknopf gedrückt und haben gesagt, so Leute, wenn ihr das jetzt nicht versteht, wenn wir sagen, der Dachstuhl brennt, dann eskalieren wir hier mal eine Stufe weiter. Jetzt geben wir mal so einen richtigen Warnschuss. Ich glaube, die haben sich an der Stelle überreizt, weil ja am Ende allen klar sein musste, gegen Land und Betriebsrat geht nichts bei Volkswagen. Gegen ein starkes Land gemeinsam mit den Arbeitnehmern kommt man auch als Manager nicht durch bei VW.
Und wenn wir über VW sprechen, müssen wir auch die Familien Porsche und Piëch natürlich erwähnen. Das sind die Nachkommen des Autobauers Ferdinand Porsche, der unter anderem den Käfer entworfen hat. Diesen Familien gehören heute mehr als 50% der Aktien von VW. Wie nimmst du deren Rolle in diesem System wahr?
Also diese Eigentümerfamilien sind für mich gar nicht präsent. Früher habe ich die einmal im Jahr gesehen, wenn Hauptversammlung war und die saßen dann vorne auf der Bühne und man konnte die auch gar nicht ansprechen. Die waren weit weg und da war so ein großes Podium dazwischen und dann haben wir uns gefreut, wenn wir mit der Kamera mal 2, 3 Bilder von Wolfgang Porsche eingefangen haben, den man ja nur einmal im Jahr eben da auf dieser Bühne sieht. Und inzwischen ist das alles virtuell, das heißt, diese ganzen Hauptversammlungen finden gar nicht mehr in Präsenz statt und das heißt, man sieht diese Leute auch nicht mehr und das ist so verwirrend, weil die tauchen hier in Niedersachsen nie auf, obwohl denen ja dieses so wichtige Unternehmen gehört. Ja, und genau, für mich sind das immer so ein bisschen Geister.
Dieses besondere VW-Modell, also mit dem Land Niedersachsen und mit diesem starken Betriebsrat, mit dieser ja, mächtigen Familie dahinter, ist dieses Modell eins, von dem du sagst, damit ist VW gut aufgestellt für die Herausforderungen dieser Zeit?
Ich finde das eine extrem schwere Frage. Von außen betrachtet kann man ja immer sagen, das ist ja, hat sich völlig überholt, das ist ja völlig unwirtschaftlich. Da haben ja nicht Manager das Sagen bei Europas größtem Autobauer, das ist ja schrecklich. Man ist ja gefesselt von Arbeitnehmern und Politik, muss ja ein Albtraum eines jeden Vorstands sein. Aber auf der anderen Seite kann man sehen, dieses Modell hat natürlich auch in den letzten Jahrzehnten extreme Vorteile gehabt. Es ist ja eigentlich eine große Errungenschaft. Die Kapitalseite kann da nicht einfach rumrandalieren, wie sie will und sagt jetzt so, ich schließe jetzt mal zwei Werke und ihr müsst jetzt mal alle sehen, wo ihr bleibt. Es wird ja durch dieses VW-Modell für ja, sozialen Frieden gesorgt. Arbeitsplätze sind geschützt. Es profitieren Hunderttausende von guten Arbeitsplätzen. Durch diese starken Ankeraktionäre besteht auch nicht die Gefahr, dass VW mal eben aufgekauft werden kann. Also irgendwie alles so Pluspunkte auf der Skala. Aber weil du fragst, ist das das richtige Modell für die Zukunft? Super schwierig, weil diese Autoindustrie steckt in der Transformation. Es verändert sich alles rasend schnell. Software, Elektroautos. Wir sehen, die chinesische Konkurrenz sitzt den deutschen Autobauern im Nacken. Und dann ist dieses Modell bei VW ja doch ein bisschen behäbig, ein bisschen schwerfällig. Man muss immer wirklich schwierig Mehrheiten suchen und auf Eitelkeiten achten, auf die Politik achten. Möglicherweise steht ja VW in 3 Jahren wieder da und sagt, wir müssen noch mehr sparen. Und dann steht man natürlich wieder vor demselben Problem. Wie viel kriegt man da durch? Und wie viele Arbeitnehmerrechte und wie viele Werke kann man dann überhaupt noch schützen? Und ich glaube, das hängt jetzt einfach sehr davon ab, wie Volkswagen in den nächsten 2, 3 Jahren es schafft, sich in dieser Transformation irgendwie zu berappeln, sage ich mal, doch wieder mehr Autos zu verkaufen, vielleicht erfolgreicher zu werden bei Elektroautos. Weil das war ja immer so, wenn der Laden gut läuft, dann fragt ja auch keiner mehr nach der starken Mitbestimmung. Dann läuft ja alles wunderbar. Und dann war das ja immer das allerbeste Modell, was es jemals gab. Nur wenn man in der Krise ist, dann wird eben angezweifelt, dass diese starke Position von Politik und Betriebsrat irgendwie gut sein könnte.
Und jetzt will VW sparen, entlässt Mitarbeitende. Aber was ich mich so ein bisschen frage, VW hat so viele ikonische Autos hergestellt. Den Käfer, den Bulli, den Golf. Wo bleibt denn eigentlich das nächste große VW-Auto? Das möglicherweise elektrische große nächste VW-Auto?
Ah, da triffst du einen wunden Punkt, glaube ich. Da sehen wir bei Volkswagen, ich würde mal sagen, eine kleine Delle. Weil man war extrem erfolgreich, natürlich, wie du es gesagt hast, mit den ganzen Verbrennern und Ikonen, die es bisher gab.
1953 läuft der 500.000. VW vom Band. Nächste Etappe, der 1.000.000. Der Käfer wird zum Symbol für das deutsche Wirtschaftswunder.
Und jetzt muss man irgendwie rüber und die Transformation schaffen in diese elektrische Welt. Und ja, da ist man jetzt so ein bisschen drüber gestolpert, weil diese ikonischen Modelle gibt es eben nicht. Es gibt im Moment so den ID.3, ID.4, so als reine Elektromodelle, den ID.Buzz, also diesen Bulli. Die sind alle natürlich A, sehr teuer und B, treffen sie vielleicht auch nicht so das Herz und den Geschmack der Kunden. Das sind halt keine typischen Volkswagen. Das ist nicht so dieses, ja, da kaufe ich was aus Wolfsburg und da verlasse ich mich jetzt 30 Jahre drauf und mein Kind fährt das dann auch noch zu Ende, irgendwie den Wagen. Diese Zeiten sind irgendwie vorbei. Diese Tradition gibt es nicht mehr so richtig. Die Verlässlichkeit fehlt ein bisschen an der Stelle. Und das bringt VW ins Straucheln und man arbeitet sehr stark daran, jetzt eben viele neue Modelle auf den Markt zu bringen und damit wieder Fuß zu fassen.
Aber erstmal muss gespart werden.
Zumindest bei der Marke VW muss erstmal gespart werden und darum ja auch diese Tarifrunde, diese Tarifeinigung. Man will ja, so ist das Ziel, unterm Strich Milliarden sparen, um eben Geld zu haben für die Transformation, für elektrische Modelle, für die Entwicklung, für Software, für alles, was man eben in Zukunft braucht.
Und was glaubst du, wie geht es jetzt ganz konkret weiter? Rechnest du schon damit, bald wieder vor Sitzungshotels stehen zu müssen und deinen Urlaub verschieben zu müssen?
Stundenlang mit Wintermütze und Handschuhen.
Kannst ja schon mal anfangen zu stricken.
Also im Moment scheint es mir sehr ruhig zu sein durch dieses Sparprogramm, was doch einigen ein bisschen wehtun dürfte. Ich glaube, dadurch ist es erstmal ruhig. Ich glaube aber, man kann tatsächlich erst in 2, 3 Jahren sehen, was sich wie auszahlt. Und jedes tollste Sparprogramm nützt auch nichts, wenn der Konzern nicht läuft. Also wenn die ihre Autos nicht verkaufen, dann haben wir natürlich in zwei Jahren hier dasselbe Problem. Wenn es wieder gut anläuft, war alles wunderbar und dann haken wir das ab als ein interessantes Kapitel in der VW-Geschichte.
Vielen Dank, Hilke.
Sehr gerne. Grüße aus Hannover.
Hilke Jansen leitet beim NDR Niedersachsen die Redaktion für Landespolitik und Wirtschaft. Dabei hat sie VW ganz besonders im Blick. Alle Entwicklungen zu diesem Weltkonzern aus Niedersachsen, Stichwort Winterkorn-Prozess, findet ihr immer auch auf tagesschau.de. Den Link gibt's in den Shownotes. Autor der Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Jacqueline Bretschek, Adele Messmer und Hanna Bruniers. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und wir hören uns bald wieder. Ich freue mich drauf. Hi, hier ist nochmal Elena mit einem Podcast-Tipp. Wenn ihr euch für Wirtschaftsfragen interessiert und dabei eine klare und verständliche Analyse haben wollt, empfehle ich euch was. 10 Minuten Wirtschaft von meinen KollegInnen aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Jeden Tag gegen 16 Uhr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, ich bin Melanie Böff aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Ihr möchtet wissen, warum Donald Trump die ganze Welt mit Zöllen überziehen will, weshalb genau das eine Weltwirtschaftskrise auslösen könnte und was seltene Erden aus China mit all dem zu tun haben? Dann hat 10 Minuten Wirtschaft die Antworten.
Wenn man seltene Erden gewinnen möchte, dann hinterlässt das in der Regel massive, ich möchte fast sagen massivste Umweltschäden. Und deswegen sehen wir auch einzelne Staaten, in denen quasi mehr gefördert wird. China, da schaut man halt nicht so ganz genau hin.
In unserem Podcast beleuchten wir nämlich die großen und, ja, manchmal auch vermeintlich kleinen, aber dann doch wichtigen Themen aus der Welt der Wirtschaft für euch und wir ordnen sie ein. Jeden Werktag um 16 Uhr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört also gerne mal rein und bleibt informiert.